Moin und Servus. Willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag. Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating.
Moin Wien.
Servus Hamburg.
Willkommen zurück, ihr Herzensmenschen. Heute widmen wir uns einem wahnsinnig schwierigen Thema. Trennen oder bleiben? Ein Thema, das einigen von uns nicht fremd ist und ein Dilemma, das so alt ist wie die Liebe selbst und manchmal ebenso kompliziert.
Ja, ich glaube, jeder kennt's. Es kann so nicht weitergehen. Und genau an diesem Punkt befanden sich auch Ingrid und ich vor einigen Jahren in unserer jeweiligen Ehe. Und irgendwie musste früher oder später dann doch eine Entscheidung her.
Was aber leichter gesagt als getan ist, denn in der Welt des modernen Datings ist die Entscheidung bleiben oder gehen nur einen Wisch entfernt. Aber was, wenn das Leben keinen Zurückbutton hat? Wenn auch du dich genau an so einem Wendepunkt in deinem Leben befindest, dann ist die heutige Episode genau für dich.
Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Aber muss das so sein? Denn heute befassen wir uns mit diesen Themen. Trennen oder bleiben? Man entscheidet sich nämlich nicht nur einmal im Leben für den Partner oder die Partnerin, sondern immer wieder. Aber was ist, wenn der Haussegen schon sehr lange schief hängt? Wann schadet das Zusammenleben mehr als es nützt? Und wie erkennt man waschechte Signale, dass es echt Zeit ist, über eine Trennung nachzudenken oder dann in der Konsequenz sogar seine 7 Sachen zu packen und endgültig zu gehen?
Um etwas Klarheit zu erlangen, haben wir 6 bombensichere Fragen zusammengestellt, die euch in die richtige Richtung weisen werden. Also zückt eure Notizhefte und Stifte und seid gespannt.
Wir haben außerdem für euch recherchiert, was die häufigsten Gründe für Trennungen und Scheidungen sind und was die Scheidungsstatistiken überhaupt so sagt, also in Deutschland und Österreich. Liebt es sich in Österreich anders als in Deutschland?
Ja, und meistens prallt man ja lieber über seine Hochzeit, die ja nicht ohne Grund als einer der schönsten Tage im Leben gilt. Wir reden heute stattdessen mal über unsere Scheidung. Seid gespannt auf unseren ganz persönlichen Erfahrungsbericht. Die Entscheidung, sich zu trennen, war für mich wirklich nicht einfach, zumal bei mir auch noch 2 Kinder betroffen waren. Lass uns also auch darüber reden, wie man eine halbwegs vernünftige Trennung hinbekommt, mit oder ohne Kinder im Spiel.
Aber zu guter Letzt, das Ende einer Beziehung ist natürlich auch immer ein Neustart in ein neues Leben. Haben wir unsere Trennungen bereut? Wir werden es euch verraten, also bleibt's dran.
Bevor es hier ans Eingemachte geht, muss ich allerdings etwas klarstellen, denn mich hat eine Beschwerde erreicht. Eine Person, deren Namen ich hier nicht nennen werde, die ich in den vorherigen Folgen als mein Wiener betitelte, möchte klarstellen, dass er kein Wiener ist. Damit hat er schon bewiesen, dass er tatsächlich ein Piefke ist. Also, Klarstellung hier, mein Wiener kommt ursprünglich aus Cuxhaven, wohnt aber seit Jahrzehnten in Wien und muss sich also damit abfinden und anfreunden, dass er gewissermaßen eben doch ein oder mein Wiener ist.
Also das finde ich ja schon wieder sehr sympathisch von ihm, weil mir jetzt immer ein bisschen die Grausbirn aufgestellt, wenn du mein Wiener gesagt hast, weil das ist einfach kein Wiener. Genauso wie ich ja kein Wiener im Endeffekt bin.
Ja, die Wiener sind ja genauso anstrengend wie die Hamburger, weil als echter, waschechter Hamburger zählst du tatsächlich erst in der 3. Generation. Also ich bin zwar in Hamburg geboren, meine Mutter aber nicht, mein Vater ebenfalls nicht. Und so sind erst meine Kinder jetzt tatsächlich Hamburger.
Also so ganz so schlimm ist es in Wien nicht. Aber so geboren und aufgewachsen in Wien sollte man denn doch sein.
So, Schiller wusste damals schon. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, denn der Wahn ist kurz und die Reu ist lang. Wer kennt es nicht? Nebeneinander auf der Couch hocken, Serien gucken, schweigen. Das Ehebett wird zur Insel der Isolation. Man liegt zwar gemeinsam da, aber jeder ist irgendwie in seinem Smartphone-Universum abgedriftet. Die Unterhaltungen drehen sich um die glorreichen Themen des Alltags. Wer hat die ehrenvolle Aufgabe, den Rasen zu mähen, den Müll rauszubringen oder die Kinder zum Zahnarzt zu eskortieren? Wenn 2 Menschen ihr Leben teilen, teilen sie auch den Kleinkram des Alltags und die schlichten, oft profanen Momente des Daseins.
Und genau hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt auch die Krux, die viele Beziehungen auf die Probe stellt. An der Spitze der Scheidungsgründe thront nämlich mangelnde emotionale Nähe und Zweisamkeit Und ganze 39% der Paare geben an, dass genau das der Knackpunkt ihrer Trennung war. Es scheint, als hätten all die stillen Abende auf der Couch und die einsamen Momente im Ehebett dann doch ihren Tribut gefordert. Nicht weit dahinter, mit 36%, rangiert der unangefochtene Klassiker der gebrochenen Herzen, nämlich die Untreue. Und es ist eine traurige Ironie, dass Untreue häufig gerade aus demselben Mangel an emotionaler Nähe und Zweisamkeit entsteht. Das allein sollte uns also eine wirklich riesige Lehre sein.
Ja, denn laut dem Statistischen Bundesamt wurden im letzten Jahr in Deutschland 137.000 Ehen geschieden. Die gute Nachricht, Scheidungen sind tatsächlich 3,8% zurückgegangen und die Tendenz ist steigend, also zu weniger Scheidungen. Auf 3 Eheschließungen kommen aktuell rechnerisch circa eine Scheidung. Wie sieht's denn in Österreich aus, Johanna? Hast du da Nummern?
Da tut sich nicht viel. Spannenderweise sinken auch in Österreich die Scheidungsraten. Also das ist einmal die gute Nachricht. Für die Liebe auf jeden Fall. Und laut Statista lag im Jahr 2022 die Gesamtscheidungsrate in Österreich bei 34,5%. Das heißt, insgesamt wurden 13.500 Ehen geschieden. Das ist also ein Zehntel eurer Statistik, aber wir haben ja mehr oder weniger auch nur ein Zehntel eurer Einwohner. Also das passt dann schon wieder, ja. Also auch bei uns wird in etwa jede dritte Ehe geschieden.
Und weißt du auch, wie lange so eine Durchschnittsehe bei euch hält? Weil hier in Deutschland sind wir bei gut 14,5 Jahren. Und bei mehr als der Hälfte der Scheidungen sind tatsächlich auch minderjährige Kinder betroffen.
Also das habe ich interessant gefunden, weil du weißt, wir Österreicher sind ja eher ein bisschen so gemütlich, also lassen das eher alles ein bisschen gemütlicher angehen, aber in Sachen Scheidung nämlich nicht. Das haben wir nämlich schneller. Die durchschnittliche Ehedauer bei der Scheidung beträgt bei uns nämlich nur 10 Jahre, also ganze 5 Jahre weniger als bei euch.
Das finde ich wirklich, das ist eine Menge, ne?
Hätten wir uns Österreichern gar nicht zugetraut, gell, dass wir da einfach so sagen, jetzt reicht's.
Genau,
uns.
Ihr macht Nägel mit Köpfen. Was ich interessant fand, war, dass gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland nur 10% der Scheidungen ausmachen. Aber natürlich müssen wir fairerweise auch erwähnen, dass gleichgeschlechtliche Paare erst seit dem Jahr 2017 in Deutschland heiraten dürfen. Wir müssen also ein paar Jährchen warten, bis wir diesbezüglich Statistiken wirklich vergleichen können. Sag mal, Johanna, wie ist denn das? Sind gleichgeschlechtliche Ehen in Österreich erlaubt?
Ja, seit dem 1. Jänner 2019 gibt es auch in Österreich die Ehe für alle. Davor war es ja nur eine Verpartnerung, soweit ich mich erinnere. Und das heißt, auch hier müssen wir wohl noch ein paar Jährchen auf die Scheidungsstatistiken warten. Bei uns werden die meisten Ehen übrigens in Wien geschieden, die wenigsten hingegen im Burgenland. Das hängt aber natürlich stark mit der Bevölkerungszahl zusammen.
Das habe ich tatsächlich auch nachgeschaut, wo in Deutschland die meisten Ehen scheitern. Und ich habe echt einen gehörigen Schrecken bekommen, denn es gibt ein gemeinsames Statistikportal der Bundesländer, in dem die Eheschließung und Ehescheidung gelistet sind. 2023 ist noch nicht online, das Jahr 2022 war in Hamburg jedoch ein fatales Jahr für die Ehe. Es gab ganze 4.323 Eheschließungen und sage und schreibe 3.132 Scheidungen. Prozentual wäre das eine krasse Scheidungsrate über 72,45%. Und ich habe es wirklich dreimal nachgerechnet, weil ich es nicht glauben konnte. Also das ist wirklich eine krasse Nummer.
Das ist krass, ja.
Ja, gefolgt von Berlin mit 47,41%. Also ich weiß nicht, was ist da los, Hamburg und Berlin? Ihr seid ganz schön scheidungsfreudig. Und das Bundesland mit den prozentual am wenigsten Scheidungen war übrigens Mecklenburg-Vorpommern mit nur 26,86%.
Ne, pass auf, du machst es einfach so, wenn du nochmal heiratest, dann buchst am besten ein Standesamt in Mecklenburg-Vorpommern.
Na gerne, aber egal. Die gesamte Auswertung, die ich erstellt habe, inklusive der Statistik, findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. Und ich werde ein Auge auf die Statistik 2023 werfen, um zu schauen, ob Hamburg im letzten Jahr etwas besser ausgesehen hat. Wie ist denn die Lage in Österreich, Johanna?
Ja, also laut Statistik Austria wurden in unserer Hauptstadt Wien die meisten Ehen geschieden. Die Rate liegt bei 37,3%, also weit weg von euren Hamburger Raten. Die glücklichsten Ehen gibt es dann wohl in Tirol, denn dort liegt die Gesamtscheidungsrate unter dem Österreich-Schnitt, nämlich bei 29,4%.
Na, das kommt dann auf meine Liste. Also wenn ich nochmal heirate, dann also entweder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Tirol. Ach, übrigens, eine Statistik fand ich auch noch interessant, und zwar, der Februar ist der unbeliebteste Monat für Hochzeiten, was nicht überrascht, aufgrund von Schmuddelwetter und Kälte. Und Juli und August sind am beliebtesten. In Sachen Trennung allerdings werden die meisten Scheidungen nach dem Sommerurlaub oder den Weihnachtsfeiertagen vollzogen.
Macht irgendwie Sinn, aber vielleicht kann man dem ja entgegenwirken, wenn man Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern oder Tirol macht?
Hätte ich dort mal Urlaub gemacht, dann wäre ich vielleicht heute nicht geschieden. Im nächsten Leben lebe ich also in Mecklenburg-Vorpommern oder Tirol oder am besten noch als Riesenotter, kanadischer Biber oder als Präriewühlmaus. Die gehören nämlich zur Gruppe der monogamen Säugetiere, die sich fürs Leben binden. Laut Wissenschaftlern binden sich übrigens nur 3-5% der Säugetiere fürs Leben. Bei Vögeln sind es immerhin 4%.
Da sieht die menschliche Scheidungsrate dann doch ein bisschen besser aus, ne? Ich habe übrigens irgendwo mal gelesen, also irgendwo kram ich das gerade aus meinem Gehirn ganz hinten raus, dass es angeblich im Schnitt 3 Jahre dauert, bis ein unglücklicher Partner sich endlich ein Herz zur Scheidung fasst. Wie war das bei dir? Würdest du das unterschreiben, 3 Jahre?
Ich könnte das tatsächlich nicht so richtig festnageln, aber es waren definitiv Jahre und ich würde sogar sagen, so um die 10 Jahre, also wirklich ein Jahrzehnt, in dem ich eigentlich nicht wirklich glücklich in meiner Ehe war.
Ich meine, ist eh logisch, man schmeißt eine Beziehung oder Ehe, in die man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte seines Lebens investiert hat, wo man sich was aufgebaut hat, gemeinsam ja nicht einfach so weg, und meistens verharrt man dann sogar Jahre an dieser emotionalen Kreuzung zwischen Herz, Verstand, Zweifeln, Angst. Also bei mir lief definitiv alles schneller ab. Na, haben wir jetzt gehört, wir Wiener sind da, oder wir Österreicher sind da ein bisschen schneller. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wir hatten ja keine Kinder. Das heißt, da fallen viele Überlegungen ja schon mal weg. Und bei uns war ja der Scheidungsgrund, der zweithäufigste Scheidungsgrund, die Ursache, seine Untreue. Und ich habe dann zwar tatsächlich ein paar Monate versucht, die Ehe zu retten, wurde aber natürlich nichts mehr. Und heute mit bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr Erfahrung würde ich es definitiv anders machen. Ich würde mit heutiger Sicht mal behaupten, dass mein Kampf um die Ehe eher so eine reine Ego-Sache war. Bei dir war das ja anders. Ihr mochtet euch ja irrsinnig gern und es gab ja keinen Betrug.
Ja, also mein Ex war ein durch und durch lieber Mann, also einer der wirklich Guten. Und vielleicht verharrte ich auch deswegen in dieser Zwickmühle. Einerseits spürte ich im Inneren, dass meine Ehe in einer, naja, Sackgasse gelandet war, und andererseits hatte ich Angst, das anzusprechen oder sogar auszusprechen. Und am meisten hatte ich Angst davor, meine Familie zu zerstören, meinen Kindern das anzutun. Ja, und ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Unbekannten, ne? Denn vielleicht auch ein wenig davor, als Alleinerziehende nie wieder einen Partner zu finden. Ich dachte, ein Stigma klebt an mir, denn wer will schon eine gebrauchte Frau? Dann noch mit 2 Kindern im Schlepptau und 1 davon Schwerbehinderung. Also ich habe mich eher als Trostpreis als als Jackpot gesehen, was natürlich echt ein allergrößter Quatsch war, aber so eine Trennung ist manchmal halt auch echt ein Mindfuck. Und dann sind da auch noch die schönen Erinnerungen an die guten alten Zeiten mit dem Mann, und vielleicht würden diese ja wiederkommen. Und in diesem Wirrwarr der Emotionen und Angst habe ich dann Jahre verbracht oder eben verdattelt.
Der Hauptgrund für dich war die Familie, die du nicht zerstören wolltest, oder was denkst du?
Ja, absolut. Also ich glaube, der wichtigste Faktor waren tatsächlich unsere Kinder. Und bei mir war es so, dass ich meinen Kindern die Familie nicht wegnehmen wollte, der Klassiker eben. Und so habe ich kostbare Jahre meines Lebens in einer lieblosen Ehe verbracht. Bei mir kam, glaube ich, auch noch hinzu, dass mein Vater starb, als ich 6-7 Jahre alt war, also relativ früh. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und das wollte ich meinen Kindern ersparen. Und dann hatte ich natürlich immer noch den Hintergedanken, nun ja, ich bin ja nicht glücklich, aber es könnte durchaus schlimmer sein. Und dann kam ja auch noch hinzu, dass ich 10.000 Kilometer entfernt von Deutschland war, also in Mexiko, und weit entfernt von meiner Familie, und das löste natürlich auch noch Ängste aus, komplett alleine zu sein auf einem anderen Kontinenten. Und letztlich ging es mir nicht schlecht, muss ich fairerweise auch sagen. Es gab bei mir keinerlei Betrug, es gab zum Glück auch keinerlei Gewalt oder Sonstiges. Ganz im Gegenteil, wir hatten ein schönes Eigenheim, Kind und Kegel, das volle Programm eben. Aber wir haben unser Leben nebeneinander und nicht miteinander gelebt. Und das war eben der Knackpunkt. Ich würde sogar sagen, dass wir irgendwann komplett parallele Leben gelebt haben. Also jeder hatte seine eigenen Hobbys, seine eigenen Vorlieben, sogar seinen eigenen Freundeskreis, die sich nicht überschnitten. Und es gab keinerlei Überschneidung oder Gemeinsamkeiten mehr. Also wir waren wirklich tolle Freunde, aber grottenschlechte Partner.
Also ich verstehe das total. Leider haben wir ja keine Glaskugel, mit der wir in die Zukunft schauen können, die einen dann irgendwie diese schwierige Entscheidung abnimmt und einen ein bisschen beruhigt und uns zeigt, dass wirklich alles wieder gut wird. Anders vermutlich, aber gut.
Ja klar, ich hatte natürlich Angst, dass ich später meine Entscheidung bereuen könnte. Und Hand aufs Herz, mich hat diese Angst regelrecht paralysiert. Über Jahre. Und jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich diese Entscheidung viel, viel, viel früher hätte fallen sollen. Und dass am Ende meiner Angst und am Ende dieser Komfortzone letztlich doch alles besser wurde. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer, ne? Wie war denn das bei dir?
Also ich stimme dir 1000% zu. Auch, wie gesagt, bei mir ging es ja nur um ein paar Monate. Aber im Nachhinein würde ich sagen, dass ich mal besser gleich gegangen wäre. Es war einfach falsch investierte Energie.
Und jetzt, da ein paar Jährchen vergangen sind, hast du deine Scheidung jemals bereut? Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, deine Antwort zu kennen.
Nein, keine Sekunde. Und es klingt jetzt furchtbar, was ich jetzt sage, geht absolut nicht gegen meinen Ex-Mann, was auch immer vorgefallen ist. Ich muss auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann herausgefunden habe, dass er eine Geliebte hatte, er war wirklich ein guter Ehemann. Er hat mich immer gut behandelt, er war immer aufmerksam, er war wirklich immer sehr lieb und natürlich im Nachhinein sind mir dann viele Sachen aufgefallen, wo das muss, es hat nicht gepasst, ja. Aber ich glaube einfach, wir haben in Wirklichkeit gar nicht so richtig zusammengepasst, ja. Und die Scheidung war das Beste, was uns passieren konnte. Und ich sage wirklich uns, ihm und mir. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch für ihn gilt. Meine zweite Ehe ist wirklich so komplett anders. Ich kann es wirklich überhaupt nicht beschreiben. Man kann es nicht vergleichen. Ich habe damals bei unserer Hochzeit gesagt, bei der Rede, da habe ich in die Runde geschaut, die Gäste angeschaut und da waren einige, die mit der zweiten Ehe schon waren. Und ich habe gesagt, ja, die erste Ehe ist ja für viele von uns so die Generalprobe. Und bei der zweiten Ehe macht man dann viele Sachen anders. Und das ist einfach so. Wir sind die besten Freunde. Wir sind ein Team. Da war noch nie auch nur eine Sekunde Misstrauen oder Eifersucht. Also ich wirklich, ich kann nur sagen, ich bereue meine Scheidung null. Und bei dir? Reue? Ja, nein?
Ja, also ich habe meine Scheidung nicht bereut. Was ich natürlich bereut habe, habe ich eben schon erwähnt, ist die Trennung nicht früher durchgezogen zu haben. Letztlich habe ich so nämlich Jahre, also ein ganzes Jahrzehnt in einer lieblosen Ehe verbracht und rückblickend ist das verdammt lang, ein fucking Jahrzehnt. Ich weiß noch, wie ich mir damals ständig Deadlines gesetzt hatte, Jahr um Jahr. So, bis zum Sommer schaust du dir das noch alles an, vielleicht wird's ja besser und wenn nicht, dann triffst du eine Entscheidung. Und so ging's dann wirklich Jahr für Jahr.
Ja, die Zeit verfliegt halt auch, ja, und 10 Jahre sind natürlich nicht wenig, aber wie heißt es so schön? Der beste Zeitpunkt, etwas zu machen, der war gestern und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute.
Ja, ist so. Woran ich mich noch ganz genau erinnere, sind die ersten Tage und Wochen nach der Trennung, wie peu à peu mein Stress von mir abfiel. Ich habe im Nachhinein erst erkannt, wie gestresst ich die ganze Zeit über war. Und es fühlte sich so an, als hätte ich einen riesen Felsen, einen Stein im Bauch, den ich mit mir rumtrage. Und nach der Trennung hat sich das langsam aufgelöst. Ich hatte damals irgendwie alles in mich hineingeschluckt und dann halt diese Art Felsen im Bauch gebildet, so wie ein Gallenstein, kann man sich das vorstellen. Wenn das irgendwie Sinn macht, da war natürlich nichts, aber es fühlte sich so an. Also wirklich ein krasses Gewicht, das ich mit mir rumschleppte. Und nach der Trennung hatte ich das erste Mal das Gefühl, richtig aufgeatmet und wieder ausgeatmet zu haben und bin diesen imaginären Stein in meinem Bauch losgeworden. Und viel allein, also für meine Gesundheit, auch für meine seelische Gesundheit, war die Entscheidung zur Trennung goldrichtig.
Weißt du, bei mir ging das halt alles viel schneller, nachdem wir dann aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sind. Ich glaube, das war so circa 3 Monate, nachdem halt das Ganze aufgeflogen ist. Da wollte ich dann, und ich glaube auch wirklich eher, die Scheidung einfach so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Aber hast du eigentlich einen Tipp, wie man eine Scheidung, vor allem wenn so wie bei euch Kinder im Spiel sind, also gut, gesund und ohne zu viel Trauma über die Bühne bekommt?
Habe ich tatsächlich, aber vorher habe ich noch einen Fun Fact. Also wenn ihr heiratet und euch scheiden lassen müsst, dann bitte nicht in Mexiko, denn meine Scheidung lag ungelogen 8 Jahre bei Gericht. Das ist unfassbar. Ich wurde offiziell erst letztes Jahr geschieden. Wirklich letztes Jahr, nachdem ich schon jahrelang in Deutschland lebte. Es hat unendlich lang gedauert, die Dokumente sind vor sich hingestaubt am Gericht in Mexiko.
Es ist ja irre.
Es war wirklich verrückt. Aber ich habe tatsächlich sonst noch ein paar Tipps in Sachen Scheidung. Also zum einen denke ich, dass es einen guten Zeitpunkt für eine Trennung braucht. Mein Ex und ich, wir haben die Kurve gekratzt, bevor es zu einer unschönen Trennung oder einer Schlammschlacht kam. Also bevor alles festgefahren war, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir wirklich die harmonischste Trennung ever hatten. Und dann habe ich noch einen Pro-Tipp. Und ich glaube tatsächlich, es war die Idee meines Ex-Mannes, und das rechne ich ihm wirklich hoch an, dass wir für die Trennung und die folgende Scheidung zu einer Paartherapie gehen. Also nicht, um einen erneuten Versuch zu wagen, sondern um eine möglichst konstruktive und gesunde Trennung vollziehen zu können. Und das war wirklich, wirklich Gold wert, denn wir waren ja nicht alleine. Wie gesagt, wir hatten zwei Kinder mit im Spiel und uns war es echt wichtig, dass auch unsere beiden Kinder mit einem gesunden Seelenleben aus dieser Trennung herauskamen. Denn wir sind natürlich deren Vorbilder und all dies trägt maßgeblich auch dazu bei, wie unsere Kinder irgendwann in ihrer Ehe oder vielleicht auch in ihrer Scheidung agieren. Und all das spielt halt zusammen. Die Therapeutin, das war für uns eine neutrale Mittelsperson und kannte sich natürlich bestens in der Thematik aus, wusste, wo Fallstricke lauern könnten, natürlich auch emotional und hat uns da durchleiten können. Also wenn ich einen Rat geben kann, dann wäre dies: Holt euch Hilfe in der Paartherapie. Ein Anwalt oder Mediator ist natürlich auch schön und gut, ganz klar. Aber so ein Therapeut, der hilft euch, emotional durch diese wirklich schwierige Zeit zu kommen. Und besonders wenn Kinder mit im Boot sitzen, ist diese Unterstützung und Orientierung absolut unbezahlbar. Und ein Therapeut kann euch auch mal den Kopf waschen, wenn dies nötig ist. Und wichtig ist es natürlich auch, einen unparteiischen, neutralen Therapeuten oder Therapeutin zu haben. Also nicht den Therapeuten zu wählen, bei dem der Ex oder die Ex vielleicht schon war oder bei dem man selbst war, der die Vorgeschichte kennt, sondern wirklich eine neutrale Person.
Finde ich echt eine gute Idee und finde ich ganz, ganz toll. Vor allem für die Kinder auch, wie ihr, weil es gibt so viele furchtbare Schlammschlachten, wo sich die Eltern dann über die Kinder irgendwie diese Scheidung oder diese Verletzungen austragen und man richtet so viel Schaden an.
Total. Also für uns, das war wirklich rückblickend die beste Idee ever und es war jede investierte Energie, jeden Cent, das haben wir natürlich alles privat zahlen müssen, war es alles wert. Also das wäre mein Tipp Nummer 1.
Super, super. Aber ich würde mal sagen, genug von uns, es soll ja auch um euch gehen, also um unsere Zuhörer da draußen. Und einige von euch, die diese Podcast-Folge hören, die stehen vielleicht noch mitten in diesem Entscheidungsdilemma. Soll ich jetzt gehen oder soll ich bleiben? Also wo fängt man dann am besten an und wie kommt man zu einer Entscheidung? Und wenn ich so überlege, dann denke ich, dass Selbstreflexion und Kommunikation an diesem Punkt wirklich total wichtig sind. Weil bevor wir überhaupt in die Welt der Kommunikation mit unserem Partner oder der Partnerin eintauchen, ist es ja schon mal total wichtig, dass wir einen Schritt zurücktreten. Und zwar einen Schritt zurück zu uns selbst. Denn diese Selbstreflexion, meine Lieben, das ist der Schlüssel nicht nur für Beziehung, sondern eigentlich für unser ganzes Leben.
Total. Also Selbstreflexion bedeutet, in sich zu gehen, da mal einzutauchen und zu schauen, was da im Innern so alles rumliegt und was man sich vielleicht mal genauer anschauen sollte und auch zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und was macht mich wirklich, wirklich glücklich und wie schaffe ich es am Ende meines Lebens, auf meine Jahre zurückzublicken und zu wissen, hey, ich bin für mich einen guten Weg gegangen. Und wenn wir schon bei so einer Selbstanalyse sind, können wir auch gleich schauen, woher bestimmte Gefühle kommen. Ist es meine Beziehung, die mich unglücklich macht, oder sind es vielleicht ganz andere, zum Beispiel unerfüllte persönliche Bedürfnisse, die mich unglücklich machen?
Und genau da wird es nämlich spannend, denn wenn wir verstehen, was wir selbst brauchen, dann können wir das ja natürlich auch erst wirklich klar kommunizieren. Aber, liebe Leute, und das ist wirklich ein großes Aber, wie führt man ein offenes und ehrliches Gespräch, ohne den anderen zu verletzen?
Das ist so wichtig und ich glaube, das Stichwort hier sind die sogenannten Ich-Botschaften. Also anstatt zu sagen, du machst nie den Abwasch und du bringst nie den Müll raus, könntest du sagen, hey, ich fühle mich überlastet, wenn der Abwasch und der Müll immer liegen bleibt. Können wir vielleicht einen Plan machen, der uns beide einbezieht? So machst du nämlich deutlich, wie du dich fühlst, aber du klagst hierbei deinen Partner nicht an, denn der wird sich in diesem Moment überrumpelt fühlen und vielleicht auch, dass man ihn ungerecht an den Karren fährt. Und dann ist natürlich die Grundlage für eine offene Kommunikation sogleich hin.
Ja, wenn es nämlich in so eine Angriff-Verteidigungshaltung geht, da ist schon mal viel verloren, finde ich. Ich-Botschaften sind übrigens eine Kommunikationstechnik, die besonders in der Psychologie und in der zwischenmenschlichen Kommunikation verwendet wird. um die eigene Perspektive, Gefühle oder Bedürfnisse auszudrücken, eben ohne den Gesprächspartner da anzugehen, anzuklagen oder zu kritisieren. Das kann der andere nämlich dann so schnell in den falschen Hals bekommen und dann ist man schon dabei, dann gibt es schon den Streit, ja, und die Fronten verhärten sich. Ich-Botschaften vermeiden Beschuldigungen, die den anderen in diese Defensive drängen. Und indem sie konkrete Handlungsschritte vorschlagen, fördern sie eben eine leistungsorientierte Diskussion.
Ja, denn wenn Tüdelkram und Anliegen falsch kommuniziert werden, dann können sich minimal unterschiedliche Sichtweisen zu einem waschechten Streit aufschaukeln. Und das will doch wirklich keiner. Du, eigentlich könnten wir mal eine Folge zum Thema Paarkommunikation machen, fällt mir da gerade ein.
Liebe ich. Ich sage es ganz ehrlich, ich war so schlecht in der Kommunikation mit Partnern, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, der hat Psychologie studiert, als wir uns kennengelernt haben. Und die Kommunikation, die wir haben, ist so komplett anders als alles, was ich davor kannte. Und das ist so eine Erleichterung oft. Wirklich, also so eine Folge jederzeit. Total dafür. Ganz, ganz wichtig.
Machen wir.
Ich habe auch gleich einen weiteren Tipp in Sachen Kommunikation. Wählt den richtigen Zeitpunkt. Also mitten im Streit über den Abwasch ist vielleicht jetzt nicht der beste Moment, um über eure Beziehungsprobleme zu reden. Findet einen ruhigen Moment, in dem ihr beide offen und empfänglich seid.
Ja, ein Beispiel gefällig. Also stell dir mal vor, dein Partner kommt am Abend super spät nach Hause, weil er mal wieder Überstunden gemacht hat und irgendwie belastet dich das, weil er dann halt im Haushalt nicht mithelfen konnte oder dir mit den Kindern unter die Arme greifen konnte. Und anstatt ihn damit zu konfrontieren, sobald er durch die Tür reinkommt, versuche es mit: Hey, ich vermisse unsere gemeinsame Zeit am Abend. Können wir einen Weg finden, wie wir beides, die Arbeit und unser gemeinsames Leben, besser in Einklang bringen können?
Genau, siehst du, es geht darum, Brücken zu bauen. Ich weiß, das klingt so kitschig, aber es ist genau das. Baut Brücken, grabt nicht irgendwelche Gräben.
Ja, und Übung macht den Meister. Gute Kommunikation kommt wirklich nicht über Nacht, aber mit Geduld und Übung könnt ihr ein starkes Fundament für eure Beziehung bauen. Und ich habe diesbezüglich auch gleich eine Buchempfehlung für euch, die ich gerne in die Shownotes packe. Und zwar gibt's aus dem Jahr 1981 ein wirklich exzellentes Buch, was euch in der Paarkommunikation und Kommunikation im Allgemeinen helfen wird, und zwar von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden.
Manchmal endet man bei dieser Selbstreflexion aber auch in einer Sackgasse. Oder auch als Meister der Kommunikation ist vielleicht nicht mehr viel zu retten. Man steckt noch immer im Entscheidungsdilemma. Bleiben oder gehen? Ehe oder Scheidung? Wie findet man jetzt diese verdammte Entscheidung? Ja, weil es ist keine leichte Angelegenheit. Aber wir haben ein paar Werkzeuge und Geschichten, die euch eventuell dabei helfen können oder euch ein bisschen unter die Arme greifen können.
Genau, also beginnen wir mal mit einer kleinen Checkliste für die Selbstreflexion. Also quasi ein Seelenstriptease, denn wir haben ein paar Fragen zusammengestellt, die genau dafür gedacht sind, nämlich um euch zu helfen, eure eigene Situation besser einschätzen zu können. Also nehmt euch nun ein bisschen Zeit. Macht's euch gemütlich, holt euch was zu trinken, zückt am besten ein Notizbuch und seid einfach mal so richtig brutal ehrlich zu euch selbst. So ehrlich, dass es vielleicht auch ein bisschen ungemütlich wird. Genau da wollen wir hin.
Na, dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Fühle ich mich in meiner Beziehung respektiert und wertgeschätzt?
Und meine Frage Nummer 2 wäre: Haben wir eigentlich gemeinsame Ziele und Träume oder leben wir mittlerweile aneinander vorbei?
Frage Nummer 3 bringt einen weiteren Knackpunkt. Was sagt meine Intuition über diese Beziehung? Also was sagt mein Bauchgefühl? Denn wie haben wir letzte Woche gelernt, Leute? Das Bauchgefühl betrügt uns nie. Fühlt diese Beziehung sich also richtig an oder habe ich dann schon doch zu viele Zweifel?
Ja, und unterm Strich müsst ihr dann in der nächsten Frage genau das zusammenfassen, nämlich: Gibt es mehr gute oder schlechte Tage zusammen?
Und Frage Nummer 5, fühle ich mich emotional sicher und unterstützt? Also ist diese Partnerschaft mein sicherer Hafen, egal bei welchem Wind und Wetter? Und kann ich in dieser Beziehung wirklich ich selbst sein? Oder fühle ich mich gezwungen, mich zu verstellen oder Teile von mir zu verbergen? Gibt es Verhaltensweisen, die mir Angst machen oder die mich bedrohen?
Das ist sehr, sehr wichtig und besonders in dem Aspekt sollte man wirklich, wirklich nicht lange zögern, über eine Trennung nachzudenken oder eben sich Hilfe zu holen oder beides. Ja, und ich würde dann noch eine weitere Frage hinzufügen, Nummer 6, nämlich: Kann ich mir mein Leben ohne meinen Partner oder meine Partnerin vorstellen? Und wie ich so auf diesem Gedanke herumkaue, wie fühlt sich das an?
Also diese Fragen können euch schon mal eine Richtung weisen, aber, ihr Lieben, manchmal braucht es mehr als Selbstreflexion. Manchmal braucht es wirklich professionelle Hilfe und das ist völlig in Ordnung.
Absolut, denn eine Paartherapie oder Beratung kann wirklich Wunder wirken, vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, immer wieder bei denselben Problemen festzustecken. Ein neutraler, professioneller Blick von außen hilft, Muster zu erkennen oder auch durchbrechen zu können. Also ich bin ja ein großer Fan von Paartherapie, eben um entweder eure Beziehung zurück auf Kurs zu bekommen oder, gut im Worst Case, eben eine möglichst gesunde Trennung hinzubekommen.
Ja, und hier nähern wir uns auch schon dem Ende unserer heutigen Reise, dem Leben nach der Entscheidung, also mit einem kleinen Survival Guide für das Danach. Ob ihr nun solo seid oder immer noch im Doppelpack unterwegs, wir haben ein paar Gedanken und Ideen, wie ihr die nächste Etappe meistern könnt.
Genau, Johanna, denn lasst uns mal über den emotionalen Heilungsprozess sprechen. Wisst ihr, eine Trennung zu durchleben ist ein bisschen wie das Erlernen eines neuen Tanzes. Man tritt sich manchmal auf die Füße, aber das Geheimnis ist, weiter zu tanzen, auch wenn man den Rhythmus noch nicht so ganz gefunden hat. Eine Trennung durchzumachen kann sich manchmal auch anfühlen, als wäre man, naja, ein wenig verloren. Und ist auch völlig okay zu trauern. Es ist okay, wütend zu sein und es ist auch okay, sich verloren zu fühlen. Was aber nicht okay ist, ist, naja, in diesen Gefühlen stecken zu bleiben.
Ganz genau, Ingrid. Es geht darum, einen Weg zu finden, wie man aus diesem Sturm herauskommt. Ein Neuanfang, selbst nach einer irrsinnig langen Beziehung, ist nicht nur möglich, ja, es ist sogar wahrscheinlich und kann der Beginn einer wunderschönen neuen Reise sein. Ich glaube, die Ingrid und ich sind das beste Beispiel.
Total.
Und sucht euch bitte gerne auch Unterstützung, egal Freunde, Familie, professionelle Hilfe. Es gibt Gruppen online, es gibt so viel Unterstützung in diesen Situationen. Ein Neuanfang muss übrigens nicht immer super dramatisch sein. Es muss nicht sowas sein wie, jetzt ziehe ich nach Paris, ja, oder ich baue eine Alpaka-Farm auf.
Obwohl. Du, ich bin für die Alpaka-Farm. Wie wäre es mit einer Alpaka-Farm in Paris? Aber wenn es auch nur der neue Haarschnitt oder das Lernen ist, wie man zum Beispiel einen professionellen Kaffee zubereitet, wie so ein Barista. Das ist alles fein. Kleine Schritte, Leute, kleine Schritte. Und übrigens, in Sachen Liebeskummer haben wir auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit ganz tollen Tipps. Also da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Wenn ihr nach dieser Selbstreflexion und nach all dieser Analyse euch entschieden habt, zu bleiben, dann ist das natürlich auch eine tolle Option. Das ist irgendwie wie das Wiederbeleben eines Gartens, der vernachlässigt wurde. Und natürlich braucht es Zeit, Pflege und vor allem Liebe, um diesen Garten wieder zum Blühen zu bringen. Auch das ist möglich, alles ist möglich.
Und auch hier, Kommunikation, wie wir besprochen haben, ist euer bester Freund. Und bitte setzt euch gemeinsame Ziele, plant Dates, Unternehmungen, Reisen. Überrascht euch gegenseitig, geht ein bisschen aus eurer Komfortzone raus. Denn denkt an den Scheidungsgrund Nummer 1, den wir ja schon erwähnt haben, emotionale Vernachlässigung. Und genau da müsst ihr ansetzen. Wie dieser Moment, wenn beide gleichzeitig auf dem Sofa einschlafen und Netflix fragt, hallo, seid ihr noch da? Ja, Netflix, wir sind noch da, unsere Beziehung ist noch da, aber wir sind eingeschlafen. Jetzt wachen wir auf und jetzt geht's an die Arbeit.
Und ob ihr nun einen Neuanfang wagt oder eure Beziehung neu gestaltet, denkt dran, ihr seid die ArchitektInnen eures Glücks. Und natürlich werden auch Tage kommen, an denen alles irgendwie ein müder Kampf ist. Und dann gibt's aber auch wieder Tage, an denen ihr wirklich das Licht am Ende des Tunnels seht.
Und egal welchen Weg ihr wählt, seid stolz auf euch, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Das allein ist schon ein großer Schritt, den viele nicht schaffen oder lange hinauszögern.
Ja, oder ganze 10 Jahre verplempern. Macht das nicht. Und ja, vergesst natürlich auch nicht, jeder Neuanfang trägt die Hoffnung in sich, dass wirklich alles möglich ist. Und das Ende einer Beziehung oder die Herausforderungen, die ihr gemeinsam meistern werdet, definieren nicht euren Wert oder eure Zukunft.
Ganz genau, das unterschreibe ich genau so. Naja, Leidln, wir haben heute eine emotionale Achterbahnfahrt hinter uns gebracht, also von den düsteren Tälern der Trennung bis zu den sonnigen Höhen des Neuanfangs, wo wir durch die Wiese tanzen. Wir hoffen, ihr habt wirklich ein paar nützliche Einsichten mitnehmen können.
Ja, und ganz egal, ob ihr gerade überlegt, ob ihr bleiben oder gehen sollt oder ob ihr euch mitten im Prozess einer Neudefinition des Lebens befindet, denkt dran, ihr seid nicht allein. Und hey, Wenn wirklich alles fehlschlägt, dann erinnert euch an die Weisheit von Ikea, denn manchmal muss man alles auseinandernehmen, um alles besser wieder zusammenzusetzen.
Wie wär's mit einer kleinen Alltagsfreude? Also ich glaube, passend zum Thema der heutigen Woche nehme ich als meine große, wirklich wunderbar große Alltagsfreude meinen Mann.
Oh.
Ich hätte nie gedacht, als ich mich damals scheiden habe lassen, dass ich jemals wieder heirate. Ich habe gesagt, ich heirate nie wieder, es interessiert mich nicht. Dieser Mann ist der beste Partner, den ich mir für mich vorstellen kann. Ich hatte noch nie so eine wunderschöne Beziehung. Ich habe immer mit den Augen gerollt, wenn Leute mir gesagt haben, wir streiten nie. Kennt ihr das, wenn Leute das sagen und man denkt sich, bitte, jeder streitet. Wir streiten nie. Wir führen Diskussionen, ja, aber wir streiten nie. Es gibt kein Schreien, es gibt kein Beleidigen. Wir sind immer ruhig und das ist so wichtig. Also diese gute Kommunikation in einer Partnerschaft zu haben, war für mich sowas komplett Neues und Wunderbares und ich kann es wirklich nur empfehlen, an der Kommunikation zu arbeiten. Wirklich. Das klingt jetzt super schwülstig und aber es ist die Tatsache, wir streiten nie.
Ich finde, das klingt überhaupt nicht schwülstig und gar nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil, ich sitze hier mit dem größten Lächeln und Grinsen im Gesicht und mir ist so das Herz aufgegangen bei diesen Worten.
Und du kennst ihn ja und du weißt, ja, das ist kein Geschichtel, was ich hier trug.
Ne? Total, ihr seid ein Traumpaar. Ihr seid wirklich, wirklich ein Traumpaar. Und wirklich, man sagt mal, dieser Hashtag Couple Goal, weiß, ich hoffe, dass er diese Zeilen hören wird, weil auch ihm wird wirklich, wirklich das Herz aufgehen.
Und bei dir?
Meine kleine Alltagsfreude dieser Woche wäre tatsächlich Dankbarkeit. Denn mein Sohn wurde vor wenigen Tagen operiert, hier in einem Krankenhaus in Hamburg. Und so eine OP und dann noch unter Vollnarkose ist natürlich nie ein Spaziergang. Und bei meinem Sohn war es natürlich noch so, er hat eine Schwerbehinderung, er ist Autist. Und ihn ist unser Zuhause sein Safe Space. Also hier fühlt er sich wohl und dieser Gedanke, ich muss jetzt ins Krankenhaus gehen, in eine Klinik. Jetzt ist er 20 Jahre alt, das heißt, er war auch noch allein in der Klinik, ohne Mama, die früher halt dabei war. Das war für ihn super, super anstrengend. Und dann kommen natürlich noch andere Dinge hinzu. Also er hat so eine Art selektiven Mutismus. Er hat zwar alle Sprachfähigkeiten und zu Hause plappert er wie jeder normale 20-Jährige, aber die Kommunikation mit Fremden klappt halt nicht. Also war es für ihn nochmal doppelt anstrengend zu wissen, ich bin in deinem Krankenhaus und ich kann mich zum Beispiel mit Ärzten oder der Pflege nicht unterhalten. Und dann war es aber so, dass die in dieser Klinik, und ich muss jetzt den Namen nennen, weil es wirklich so toll war und ich dieses Krankenhaus als das beste Krankenhaus Hamburgs hervorheben möchte, das Agaplesien in Eimsbüttel, die waren so lieb zu meinem Sohn. Es war wirklich, wirklich großartig. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Zum Beispiel ist es so, dass mein Sohn alle Sinneswahrnehmungen wesentlich intensiver wahrnimmt als wir. Also wenn wir beiden uns unterhalten, dann ist es für ihn schon ein Schreien. Und dementsprechend trägt er immer seine Kopfhörer. Und das hat die Ärztin sofort erkannt und hat gesagt, du, wir nehmen deine Kopfhörer unten mit in den OP. Und bevor du aufwachst, wirst du deine Kopfhörer wieder aufhaben. Und dann haben sie mich dann tatsächlich auch in den Aufwachraum geholt. Ich durfte dann an seinem Bett sitzen. Das ist das Erste, was er sieht, wenn er die Augen aufmacht. Ich war, das hat ihm dann natürlich auch wieder Halt gegeben. Dann haben sie einen Einzelzimmer gegeben, damit er nicht den Stress hat, noch mit fremden Personen im Zimmer liegen zu müssen. Also sie waren super, super, super bemüht, super lieb und das ist keine Selbstverständlichkeit und insofern ist das für mich diese Woche Alltagsfreude, Dankbarkeit.
Super, sehr, sehr gut, ja. Und er ist ja auf dem Wege der Besserung, ne?
Ja, es geht ihm wieder gut, alles bestens gelaufen, er ist auch wieder zu Hause, am Montag werden die Fäden gezogen, alles bestens. So, aber bevor wir uns heute verabschieden, wollen wir euch schnell noch was mit auf den Weg geben. Denn eure Geschichten und Fragen sind das Herzstück unseres Podcasts. Also, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schickt uns doch eine Nachricht an hallo@amorita.de. Vielleicht wollt ihr uns auch erzählen, wie eure Trennung oder eure Scheidung war. Oder vielleicht habt ihr eine tolle True-Dating-Story. Auch die lieben wir und freuen uns riesig über jeden Buchstaben von euch.
Und für alle, die von Liebe, Dating und Beziehungen einfach nicht genug bekommen können, folgt uns doch auf unserem Instagram-Account namens moinwien-servushamburg und meldet euch auf unserer Webseite www.amorita.de für unseren Newsletter an. Der ist nämlich gefüllt mit exklusiven Dating-Tipps und den neuesten Neuigkeiten rund um Amorita und unseren Dating-Podcast. Ah ja, und verpasst auf keinen Fall, unseren Podcast zu abonnieren, ja, weil dann seid ihr nämlich immer die Ersten, die erfahrt, wenn eine neue Episode live geht, also natürlich jeden Sonntag.
Was mein absoluter Lieblingstag inzwischen ist. Nächste Woche sind wir dann mit einer Dating-Story aus dem echten Leben zurück, bei der mir wirklich, wirklich das Herz aufgegangen ist. Aber so richtig. Denn eine unserer Hörerinnen aus Wien wird eine ganz besondere Geschichte mit uns teilen, worauf ihr euch wirklich, wirklich freuen könnt.
Ich bin schon sehr gespannt und hat eigentlich auch ein bisschen was mit dem Thema der heutigen Woche zu tun, oder?
Absolut, absolut.
Na dann, bis zur nächsten Woche. Baba und habt euch lieb.
Bleibt gesund und glücklich, Kinders. Liebt mutig, aber manchmal, wenn die Liebe eben den Raum verlassen hat, dann muss man sich eben auch mal unbequeme Fragen stellen. Alles wird gut, versprochen. Tschüss, bis nächste Woche.